die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, die Olympischen Spiele rücken näher. Natürlich als Gesamtereignis überragend, aber wir kümmern uns natürlich hier im Podcast um das Eishockey-Turnier bei den Frauen und bei den Männern. Es ist ein Olympia-Countdown. Bernd Schmidt ist mit dabei. Servus.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer. Hör mal, zum Thema Countdown hätte ich mal eine kleine Anmerkung. Die kommt von unserem treuen Hörer Steffen. Übrigens, daher Celtic-Fan, deswegen ist er mir natürlich sehr sympathisch. Der hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr das Ding bis zu Olympia Countdown nennt und während Olympia dann Update? Und da habe ich gesagt, Steffen, das ist die Lösung. Was sagst du?
Super Idee, Wahnsinn. Ja, und dann gibt's auch keinen Streit zwischen uns. Ja, da ist es der Countdown bis dahin und dann kann es ja kein Countdown mehr sein, weil dann läuft das Turnier.
Und dann ist es ja auch ein Update. Also Steffen, du hast hier wirklich den Frieden gewahrt, möchte ich sagen. Vielen Dank dafür.
Überragend. Wie schlau einfach auch manche Hörer und natürlich vor allem Hörerinnen von uns sind. Ja? Wahnsinn.
Ja, definitiv, absolut. So, komm, los geht's. Wir haben ja beim letzten Mal sehr viel über den deutschen Kader der Männer gesprochen und heute haben wir uns überlegt, wir reden mal über die anderen Kader beim Männerturnier. Was sind denn da so die großen Namen? Wer ist denn auf einmal nicht dabei, von dem man es vielleicht erwartet hätte? Und was gibt's denn so für Überlegungen zu den einzelnen Kadern? Ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Kanadiern, oder?
Würde ich auch sagen, ja, als die größte Nation und natürlich die Nation, wo es auch die meisten Diskussionen über Spieler gibt, die nicht mitgenommen worden sind. Erstens, weil es halt sehr, sehr viele Kandidaten gibt und zweitens, weil in Kanada ganz grundsätzlich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne über Eishockey diskutiert wird. Wer ist denn aus deiner Sicht der größte Snap bei den Kanadiern?
Ja, ich fange erstmal, glaube ich, mit was anderem an. Ich will mal ganz kurz aufzählen, wen denn Kanada allein auf der Mittelstürmerposition so dabei hat. Und ich zähle jetzt einfach nur die Namen auf und mal sehen, wie sich dein Gesicht ändert in der Zeit. Connor McDavid, Nathan MacKinn, Sidney Crosby, Braden Point, Macdon Celebrini, Mitch Marner, Nick Suzuki. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder?
Durchaus, ja. Und vor allem, Harold Kreis hat ja gesagt, ihnen war es wichtig, jetzt im deutschen Kader viele Spieler mitzunehmen, die Center spielen können und auch Flügel. Kanada hat ein paar dabei, die müssen einfach Flügel spielen, obwohl sie eigentlich ganz klare Center sind. Wobei, eine kleine Anmerkung, Braden Point hat sich ja jetzt verletzt.
Ja.
Und die Frage ist, ob da vielleicht sogar das Olympia-Aus droht. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, wer wird danach nominiert, falls Braden Point nicht mit dabei ist.
Und das sind wir direkt bei den Snaps, nämlich die größten Namen in der Offensive sind natürlich Sam Bennett, der ist immerhin Playoff-MVP vergangenes Jahr geworden. Dann reden wir über einen, hast du schon mal gehört, Connor Bedard, der soll auch nicht ganz so schlecht sein. Mark Scheifele spielt hin und wieder okay, ist Eishockey und natürlich Steven Stamkos, den darf man auch mal nicht vergessen. Und dann hätten wir in der Abwehr noch Jacob Chychrun und Matthew Schaefer, also da sind einige Spieler bei, wo man sagen könnte, ich glaube, bei anderen Teams wären die dabei.
Ja, bei Sam Bennett hätte ich so eine Theorie und da sind wir, glaube ich, auch gleich beim Thema, wie du so einen Kader zusammenstellen musst und wie bei diesem Turnier Eishockey gespielt wird. Denn klar, Sam Bennett ist in den Playoffs überragend gewesen, jetzt in der vergangenen Saison, ist aber auch einer, der für Eishockey gemacht ist, was vielleicht wir in Mailand nicht sehen werden, dieses Eishockey. Ne?
Weil, meinst du, weil es nicht erlaubt ist von den Regeln her?
Genau. Ja, also es ist halt natürlich ein Turnier mit sehr, sehr vielen NHLern. Also könntest du sagen, gefühlt ist es ein NHL-Turnier. Aber es ist halt trotzdem von der Regelauslegung, wie gepfiffen wird, ein IIHF-Turnier. Und dann ist die Frage, Sam Bennett mit seiner Spielweise, klar, auch unter IIHF-Regeln ist das ein Mann, der in engen Spielen sicherlich wichtig ist, der vor dem Tor wichtig ist, der hart arbeitet, der scoren kann in entscheidenden Momenten, der das auch schon gezeigt hat. Aber trotzdem, vielleicht wird auch dann von den Verantwortlichen der kanadischen Eishockey-Nationalmannschaft da erwartet, dass ein bisschen anders Eishockey gespielt wird. Und vielleicht wird das die Nuance, die dann den Ausschlag gegeben hat gegenüber zum Beispiel einem Cirelli jetzt in dem Fall.
Ja, finde ich keinen falschen Gedanken. Allerdings, glaubst du denn wirklich, also ich glaube, das wird in der Vorrunde definitiv so sein, wenn die da gegen, in Anführungszeichen, kleine Nationen spielen, dann dürfen die bestimmt nicht einfach durch die Gegend kegeln. Aber glaubst du wirklich, in dem Halbfinale oder im Finale gegen die USA, wenn auch NHL-Schiris auf dem Eis sein werden, dann würden die nicht auch ein bisschen NHL-Liga pfeifen?
Natürlich ist es NHL-Liga, aber es ist trotzdem immer noch ein internationales Turnier und eben kein NHL-Turnier. Und was der nächste Punkt ist, und das könnte auch ein Fehler sein, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn wir dann bei den USA sicherlich auch noch sehen, Kanada und die USA haben einfach den besten Kader für das Finale Kanada gegen die USA zusammengestellt.
Ja,
dass es bis dahin noch andere Spiele gibt, wie ein Viertelfinale und ein Halbfinale, das lassen die vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen. Und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, denn ich habe so das Gefühl, auch wenn man den Kollegen in Nordamerika zuhört, es wird eh vor allem über Kanada und USA gesprochen. Und
es gibt eigentlich nur zwei Mannschaften. Ne? Genau, also, ja. Das war ja beim Four Nations-Ding so, wobei man da sagen kann, gut, da waren es halt nur vier, sich da zwei auszusuchen, die auch die besten Kader haben, ist jetzt nicht die Riesensensation. Aber das ist immerhin ein Turnier mit 12 Mannschaften, von denen mal mindestens 4 ordentliche Goldchancen haben und auch noch vielleicht 1, 2, 3 mehr, wenn sie überragend gut sind, alles läuft, vielleicht auch eine Medaille holen können. Aber Stand jetzt ist das eigentlich Kanada-USA-Finale und was vorher passiert, gucken wir mal, ne?
Ja, und insofern ist es natürlich auch nicht so leicht gewesen für die Verantwortlichen da bei Kanada, den richtigen Kader zusammenzustellen. Ich denke, war halt schon auch die Qual der Wahl und auch wenn jemand nicht mit dabei ist, jammern auf hohem Niveau. Also der Kader ist sehr, sehr gut und das ist auch der beste Kader. Und es ist auch ein Kader, der auf der Torhüterposition gar nicht so schlecht besetzt ist, wie das vielleicht vor ein paar Monaten oder wenn wir noch länger zurückgehen, vielleicht sogar ein paar Jahren, so die Befürchtung war bei Kanada.
Genau, das ist nämlich meine These zu Kanada. Wenn wir mal sehen, wie jahrelang über diesen Kader gesprochen wurde, Stürmer die Besten der Welt, Verteidiger mit die Besten der Welt, Torhüter, oh Gott, wen nehmen wir da mit? Und jetzt hast du einfach mal einen Logan Thompson aus Washington, der nicht nur diese Saison, sondern schon vergangene Saison überragend war. Und Stand jetzt ist er sogar statistisch gesehen einer der besten, wenn nicht der beste Torwart der ganzen Liga. Also er ist bei 91,6 Fangquote, bei deutlich unter 2,5 Gegentoren. Und er hat den besten Goals Saves Above Expected Wert mit 18 in der kompletten Liga. Die Frage ist natürlich, ob er überhaupt die Nummer 1 sein wird oder ob es doch dann wieder John Binnington ist, weil man auf den vertraut, wegen Four Nations, wegen ja sonstigen alten Verdiensten. Der ist wiederum aber gerade der statistisch schlechteste Torwart der Liga mit unter 88 Fangquote, mehr als 3,5 Gegentore und minus 18 Goals Saved Above Expected. Also, wenn man mit Binnington geht, sehe ich da ein Problem. Wenn man mit Thompson geht, sehe ich da eigentlich kein Problem.
Ja, aber du musst eigentlich fast Binnington als jetzt der aktuell gefühlten Nummer 1, weil er eben bei den Four Nations auch gut gespielt hat, eigentlich das erste Spiel geben und dann hast du halt so ein bisschen ein Problem, wie das Turnier halt einfach verläuft. Erstens natürlich die Gruppenphase, wo die Kanadier einfach davon ausgehen, dass sie alles gewinnen. Aber dann hast du Single Elimination, wie es dann so schön heißt, einfach eine normale K.O.-Runde, halt keine Playoffs, sondern ein Spiel kannst du verlieren und dann bist du raus, auch im Viertelfinale. Insofern ist das schon eine schwierige Entscheidung, denke ich, für John Cooper.
Ja, aber Staff. Vielleicht macht man es einfach ganz klug. Man gibt Binnington das erste Spiel gegen Tschechien, was ja der stärkste Gegner ist, der Kanadier in der Vorrunde. Dann spielt er da scheiße, du hast ein Argument, den rauszunehmen und du bringst Thompson rein, der spielt danach gegen die eher schon einfacheren Gegner, nämlich gegen Frankreich und die Schweiz. Da holt er sich sein Selbstvertrauen wieder. Das heißt wieder, der hat ja viel Selbstvertrauen. Da holt er sich auch olympisches Selbstvertrauen. Und mit dem geht es dann durch den Rest des Turniers.
Naja, aber potenziell ist doch das Schweizspiel schon so ein kleiner Stolperschein für die Kanadier.
Absolut,
logisch.
Absolut.
Ja, wir haben gegen Tschechien natürlich den vom Namen her schwersten Gegner gleich zum Auftakt. Aber wenn du dann den Torwart wechselst und hast dann entweder ein eher schwaches Spiel von Logan Thompson oder du fängst dann nie mit Logan Thompson an und hast dann ein eher schwaches Spiel von Binnington oder du hast ein starkes Spiel von Binnington gegen die Schweiz. Also es kann so viel passieren dann eben in dieser Gruppenphase, was die Verantwortlichen zum Grübeln zumindest mal bringt, wer der richtige Mann ist.
Ja, liebe Grübel sind USA, unser zweites Team. Ich würde mal sagen, das ist
Lass der Lass mich noch ganz kurz, sorry, ich also, muss immer sorry. Kurz, weil wir über die Snaps ein bisschen zu wenig gesprochen haben bei Kanada, weil wir haben eben Bedard immer noch mit dabei, wo viele auch sagen, möglicherweise reicht halt Celebrini als einer dieser absoluten Youngster, ja, dass du einen von diesen ganz jungen Spielern mit dabei hast und Bedard ist im Vergleich zu Celebrini vielleicht nicht so der ganz gute Allrounder und dann würde ich schon nochmal ganz gern auch drüber sprechen, ob man nicht so einen Matthew Schaefer, der seine erste Saison spielt, 18 Jahre alt ist, ob man nicht den auch schon mitnehmen könnte, weil die Leistung, denke ich, auch rechtfertigt und er jetzt auch kein reiner Offensivverteidiger ist, sondern auch wirklich ein guter Allrounder ist. Wenn du jetzt sagst Offensivverteidiger, dann weißt du eigentlich schon, wer bei Kanada im Powerplay spielt und wer die offensive Rolle Nummer 1 übernimmt. Das ist natürlich Cale Makar und vielleicht ist er sogar mal 2 Minuten draußen im Powerplay, weil er einfach so gut ist. Übrigens so ein erstes Powerplay mit Makar, McKinnon, McDavid, Crosby und vielleicht noch Celebrini dazu oder weiß nicht, wer dann vor dem Tor spielt. Auch nicht so schlecht. Aber ja, bei Schaefer auch darüber, glaube ich, haben sie lange nachgedacht, ob das vielleicht tatsächlich passiert.
Definitiv. Ja, man kann auch über Evan Bouchard reden, ne? Also ist auch nicht der schlechteste Powerplay-Spieler, aber es gibt halt so viele Leute, die diese Rolle spielen, der ist ja eher ein reiner Offensivverteidiger, deswegen war für den dann auch kein Platz mehr. Rüber zu den USA. bester Kader der Geschichte, würde ich mal sagen. Ne? Und das in allen Mannschaftsteilen. Also Hellebuck und Oettinger natürlich im Tor, Hughes, Werenski, McAvoy, Abwehr, Matthews, Eike, Kitschak-Brüder, Connor im Sturm. Das ist schon extrem stark. Aber auch da, oder was heißt aber, deswegen sind natürlich auch da Leute nicht dabei, die in anderen Nationen ganz sicher dabei wären. Vor allem Adam Fox. Also immerhin Verteidiger des Jahres vor ein paar Jahren. Lane Hudson, überragend. John Carlson sind schon mal drei in der Abwehr, die richtig stark sind. Und dann natürlich im Sturm Jason Robertson, aktuell der beste Scorer und bester Torjäger der US-Amerikaner in der NHL, ist nicht dabei. Alex DeBrincat ist nicht dabei. Cole Caulfield ist nicht dabei. Das heißt, wir reden, wenn wir nur auf die Scorerliste gucken, der US-Amerikaner in der NHL ist die Nummer 1, die Nummer 4 und die Nummer 7 nicht dabei.
Und da ist dann wahrscheinlich Robertson in der Offensive der größte Snap. Der war ja auch schon beim Four Nations Face-Off nicht mit dabei.
Da war er aber nicht so gut wie jetzt.
Ne? Genau, das kommt hinzu. Und dann ist immer so das, ja, die Diskussion, das Gegenargument bei Robertson, das Skating. Ja, dass er da below average ist oder dass sogar richtig schwach ist im NHL-Vergleich. Ich sag allerdings, ja, aber wenn es mal 1-1 steht oder 2-2 oder du sogar zurück bist, 0-1, 1-2, was auch immer in einem engen Spiel. Und es muss ja nicht immer gegen die Kanadier sein, sondern es kann auch mal in einem Viertelfinale, Halbfinale sein. Dann ist es nicht so schlecht, einen zu haben, der vielleicht nicht das allerbeste Skating hat, aber das Ding halt einfach reinhaut, also einfach Tore schießen kann. Und also beim Four Nations Face-Off, Finale, USA, 2 Tore plus Verlängerung ja auch noch mit da drin. Da hat der Conor McDavid nach 8 Minuten gut in der Verlängerung das 3-2 geschossen für die Kanadier. Also 2 Tore in über 60 Minuten Spielzeit für die USA. Und wenn wir weit zurückgehen, dann zu den Olympischen Spielen 2014, zuletzt das Best-on-Best-Turnier, Halbfinale gegen Kanada, USA 0-1 verloren. Also die letzten beiden großen Spiele bei Best-on-Best-Turnieren haben die US-Amerikaner auch verloren, weil sie zu wenig Tore geschossen haben. Oder lass weit zurück in 2010 dann, Olympiafinale 2002. Es war immer auch das Problem, dass die Kanadier halt die Buden gemacht haben, dann auch zum entscheidenden Zeitpunkt und die USA nicht.
Absolut. Und was ich eigentlich noch viel überraschender finde, wenn wir sehen, dass Roberts nicht dabei ist, wer im Gegenzug dabei ist, nämlich Herr Miller und Herr Trocheck. Und die beiden spielen nun wirklich überhaupt keine gute Saison. Und ob die aktuell dem Team mehr weiterhelfen als Roberts, wage ich mal echt zu bezweifeln. Und das ist auch meine These. Diese Nominierung der beiden könnte wirklich für Ärger sorgen. Denn wie gesagt, beide spielen keine gute Saison. Aber beide werden halt von Mike Sullivan, der ja US-Trainer ist, auch bei den New York Rangers trainiert. Und das stinkt natürlich so ein bisschen. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, auch Adam Fox spielt in New York und ist eben auch nicht nominiert worden. Also man kann jetzt nicht sagen, Sullivan hätte da quasi nur seine Lieblinge mitgenommen, zumal er das ja eh nicht allein entscheidet. Aber ich glaube, wenn die Amerikaner anfangen, zu wenig Tore zu schießen und wenn dann vielleicht auch mal Miller und Trocheck einen entscheidenden Fehler machen, gerade in einem Topspiel gegen guten Gegner, dann könnte es schon ungemütlich werden für Sullivan und auch für die beiden.
Meine These zu diesem Kader ist, dass er möglicherweise zu langweilig ist. Ja, also da sind natürlich jetzt auch spektakuläre Spieler dabei, auch gute Offensivspieler dabei, überhaupt keine Frage. Aber vielleicht zu sehr darauf angelegt, okay, wir können auch mal ein Spiel 2-1 gewinnen oder 1-0 gewinnen. Das kann aber natürlich auch umschlagen in, das war dann das Erfolgsrezept, weil du hast wahrscheinlich den besten Torwart bei diesem Turnier mit Connor Hellebuck und der kann dir eben dann auch mal zu 0, zu 1 spielen. Und du brauchst
auch keine überragende Saison spielt, ne? Muss man sagen,
für deine Verhältnisse. Ne? Das stimmt natürlich auch wieder. Wobei die größte Kritik an Connor Hellebuck war ja zuletzt immer, dass er in den Playoffs nicht so funktioniert. Und was ich ja dann auch in den Diskussionen immer höre und lese, ist, das heißt, Hellebuck ist wahrscheinlich der Torwart, der das Spiel am besten liest und studiert von allen. Und in den Playoffs wird es halt dann eher chaotischer und dann kommt er nicht mehr so zurecht. Dieses Turnier, würde ich jetzt sagen, eher ja, NHL Regular Season, also ein bisschen geordneter, aber auch ja, nur
hinten raus.
Ja, auch alles nur Spekulation. Ich finde diesen Kader der USA natürlich auch super stark. Übrigens, logisch, genauso wie Kanada, alles NHLer, alles absolute Topspieler, gar keine Frage. Aber ja, gerade so ein Robertson, den hätte ich da eigentlich ganz gern gesehen in diesem Kader.
Ja. Machen wir eigentlich irgendwas daraus, dass die Amerikaner ja jetzt mal wieder Weltmeister geworden sind? Ich meine, sie haben ja ganz lange kein großes Turnier gewonnen. Ja, sie hatten irgendwann mal einen World Cup gewonnen, aber wenn wir mal gucken, Olympia ist 1980 gewesen. WM war doch irgendwie, was hat 60 sogar oder sowas? Und jetzt haben sie ja mal wieder was gewonnen. Klar ist das ein anderer Kader, aber meinst du, das macht grundsätzlich was mit dem Selbstvertrauen, mit dem Selbstverständnis, dass man da was gewonnen hat? Ich glaube eher nicht, oder?
Wie viele waren da dabei? Also Tate Thompson hat natürlich das entscheidende Tor dann geschossen in der Verlängerung.
Swayman war auch dabei, Wierenski war dabei.
Ja, genau. Also es, ja. Ist, also es ist natürlich bei Weitem nicht der Kader. Und ich finde, man muss auf die Best-on-Best-Turniere schauen, wie sich da Kanada geschlagen hat gegen die USA und wie sich da vor allem die US-Amerikaner.
Ja, da könnte eher die Niederlage beim Four Nations eher mit rein.
Genau, Niederlage um Niederlage einfach kassiert in den entscheidenden Spielen. Und du erinnerst dich einfach an die Game-Winner von Crosby natürlich vor allem. Erinnerst dich an den Game-Winner von McDavid jetzt zuletzt bei den Four Nations und erinnerst dich dran, dass die USA halt da mit den Kürzeren gezogen haben.
Ja, weiter geht's zum dritten Top-Team. Das würde ich mal Schweden würde ich mal als drittes Top-Team nennen. Auch natürlich absolut Top-Kader, total erfahren. Und wahrscheinlich, würde ich mal sagen, die beste Abwehr des Turniers. Ne, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson. Das sieht schon richtig gut aus. Wobei Karlsson natürlich nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau ist, wie vor ein paar Jahren noch. Aber die anderen drei können sich schon echt sehen lassen. Aber es gibt auch wieder ein paar Snaps. Also ein paar Leute, die überraschend nicht mitgenommen werden wurden. Und da können wir vor allen Dingen mal über Matthias Ekholm reden. Auch ein Verteidiger. Gut, klar, bei der Fülle an Top-Verteidigern ist es auch schwer. Aber Ekholm hätte dem Team, glaube ich, mit seiner Erfahrung, mit seiner Härte, glaube ich, ganz gut getan. Und dann haben wir noch ein paar Stürmer, nämlich Michael Backlund, dann Markus Johansson. Das hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt. Und William Eklund. Ja, der ist noch jung, aber trotzdem hätte man auch mitnehmen können.
Reiner NHL-Kader, auch das. Also dann hättest du einen anderen NHLer im Sturm zu Hause lassen müssen. Ich finde jetzt auch gerade bei Ekholm, was für ihn sprechen würde, ist, dass er halt einfach defensiv sehr, sehr verlässlich ist. Und na klar, hast du super Offensivverteidiger wie Dahlin, wie Erik Karlsson. Gut, Hedman eher vielleicht auch Allrounder. Aber da so noch einen mit dabei zu haben, der die Unterzahl spielt und da eben auch verlässlich ist, wäre gar nicht verkehrt gewesen. Allerdings wüsste ich halt auch nicht, streichst du als erstes Broberg, streichst du Brodin, wen streichst du davon? Die Schweden haben einfach eine super Verteidigung. Ne? Also das
ist, du hast ja auch Forsling schon als sehr, sehr defensiven, starken Mann, ne? Der ist auch schon dabei. Ne? Ja, These, es könnte mit dem Toreschießen ein Problem geben, ne? Die haben keinen 20-Tore-Mann dabei, ne? Und ich meine, klar, wir müssen sagen, William Nylander war auch zwischendurch verletzt. Er ist natürlich ein absoluter Torjäger und ist auch der Mann, über den die Offensive dann laufen wird, zumindest was den Abschluss angeht. Aber kein 20-Tore-Mann. Vielleicht könnte das auch in entscheidenden Spielen ein Problem werden, dass man das Tor nicht trifft. Und ich bin auch nicht ganz so überzeugt vom Tor. Du hast nämlich mit Markström und Ullmark zwei Torhüter, die dieses Jahr statistisch gesehen zu den schlechtesten Torhütern der ganzen Liga gehören. Gustafsson ist ordentlich, aber macht der jedes Spiel? Da sehe ich ein kleines Fragezeichen im Tor der Schweden.
Ich lasse mich mit dem Sturm anfangen, mit den Toren. Du hast aber trotzdem eine große Handvoll an Spielern, die deutlich zweistellig getroffen haben in dieser NHL-Saison. Allen voran natürlich Leo Karlsson, der eine sehr, sehr gute Saison spielt mit den Anaheim Ducks. Du hast Nylander, du hast Forsberg, auch Zibanejad. Gut, da ist natürlich der Hattrick jetzt im Wintergame mitgerechnet. Der hat keine gute Saison bis jetzt gespielt, aber auch der hat schon 18 Tore geschossen. Die Frage, ob wir jetzt von Schon reden oder nicht. Aber du hast dafür in der Breite halt das Scoring. Ist dann halt immer die Frage, ob die erste Reihe von Schweden in einem K.O.-Spiel, Halbfinale, Finale gegen Kanada, gegen die USA, ob die dann dieses Scoring matchen können. Ich sehe sie auch, jetzt bin ich genauso wie die meisten Kollegen in Nordamerika, die vor allem über Kanada und die USA sprechen, ich sehe sie auch dahinter, hinter diesen beiden Mannschaften. Aber ja, gerade diese Defensive und gerade was die auch nach vorne machen kann, gerade einfach auch Schweden bei Turnieren, auch wenn wir da zuletzt die Weltmeisterschaften vor allem natürlich im Hinterkopf haben, aber dass die als Mannschaft normalerweise sehr gut funktionieren, dass sie sich gut auf Gegner einstellen können, also logisch auch ein absoluter Medaillenkandidat.
Natürlich. Und das gilt auch für die Finnen, denn die haben auch einen klaren NHL-Kader dabei, der alles reißen kann, gerade wenn die Finnen halt wieder als finnisches Team Eishockey spielen, ne, dann kommt es ja nicht immer nur auf die einzelnen Personen an, aber natürlich das große Thema Alexander Barkov, bester Defensivstürmer der Welt, auch wahrscheinlich bester Spieler der finnischen Mannschaft normalerweise, ist eben nicht dabei und den kannst du halt nicht kompensieren.
Naja, und das ist super bitter, dass du natürlich so einen Spieler, der ja zu den Besten der Welt einfach gehört, der jetzt auch Kapitän des Stanley Cup Champions aktuell ist, dass der nicht mit dabei ist bei diesem großen Turnier. Das tut weh, es tut absolut weh. Und bei Finnland hast du sonst natürlich dieses Potenzial, mit allen voran würde ich sagen, Rantanen, Aho, in der Offensive ja schon. Aber auch da wirst du möglicherweise wieder eine Mannschaft sehen, die ja, die vielleicht auch mal Spiele 2-1 gewinnt. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt darauf, bei einer jetzt wirklich besten finnischen Mannschaft, ob die das genauso zeigt wie in den letzten Jahren die WM-Teams von Finnland, dass sie einfach sagen, okay, wir spielen als Mannschaft, als Einheit sehr, sehr gut. Wir gewinnen jetzt vielleicht keine Spiele mit 4 oder 5 eigenen Toren, aber uns musst du erstmal schlagen, uns musst du erstmal auseinanderspielen. Wir wissen, wie das System funktioniert. Wir spielen alle gut zusammen. Es gibt da keinen Stunk im Team. Ja, und wer ist der Nummer 1 Torwart? Juste Saros wahrscheinlich, oder?
Würde ich sagen, ja.
Genau, der rettet uns vielleicht dann auch mal Spiele. Ich hätte tatsächlich vor ein paar Jahren gedacht, dass die Finnen da näher dran sind an Kanada und den USA. Also ich glaube, ich habe mir vor 2-3 Jahren haben wir auch schon mal diskutiert, was da für junge Spieler nachkommen und wie geil diese finnische Mannschaft bei Olympia 2026 sein wird. Vielleicht bei ein paar haben wir uns dann ein bisschen mehr erwartet, als tatsächlich passiert ist. Trotzdem ist das auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch in der Verteidigung mit Zuspielern wie Miro Heiskanen zum Beispiel. Das ist einfach auf seiner Position einer der besten der Welt. Klar haben andere Nationen, allen voran Kanada und die USA, da vielleicht noch mehr Tiefe, auch auf allen Positionen. Aber ich bin sehr drauf gespannt, wie die Finnen sich als Mannschaft, vor allem bei diesem Turnier, sich präsentieren. Und nachdem vielleicht es von Nations Face-Off so ein bisschen underwhelming war, jetzt aus finnischer Sicht, vielleicht haben sie jetzt bei den Olympischen Spielen dann zu ihrem Team dann auch gefunden und zeigen das dann auch.
Ja, aber richtig, was du ansprichst, dass halt da schon ein paar Leute bei sind, von denen man sich mehr erwartet hat. Der größte Name, der am einfällt, ist nämlich Capo Caco.
Ja, genau.
Ne, Nummer 2 gedraftet. Trotzdem ist ja relativ wenig geworden. Auch diese Saison hat er gerade mal 4 Tore geschossen bisher. Das ist natürlich echt wenig. Und da muss man auch über Jesperi Kotkaniemi reden, wenn wir überlegen, was damals da für ein Gewese gemacht wurde, als da den Offersheet gab von Carolina an Montreal und sowas. Ne, aus dem ist ja auch nie so richtig ein Topmann geworden. Der ist auch übrigens gar nicht dabei. Aber das ist jetzt auch nicht der große Verlust. Und natürlich ein anderer Verlust neben Barkov ist noch Patrick Laine. Also auch einer, der Tore schießen könnte. Aber der ist halt auch verletzt, fehlt deswegen auch. Deswegen auch da meine These, kein 20-Tore-Mann. Ja, Rantan wäre normal einer, aber ist er aktuell nicht. Aber ich glaube, bei den Finnen ist das gar nicht so ein Riesenproblem, weil, wie du eben richtig schon gesagt hast, die können halt auch ein Spiel 2-1 gewinnen.
Ja, und wenn du Capo Caco angesprochen hast, dann würde ich da noch ergänzen, so Namen wie Anton Dudel, auch wenn er schon älter ist.
Natürlich defensiv überragend.
Genau,
ist, ne?
Aber wenn er schon älter ist, Toivo Teräväinen oder so. Ja. Aber das sind halt alle Spieler, die jetzt keine Awards gewinnen in der NHL. Aber noch einmal, ich könnte mir auch vorstellen, dass das als Team dann trotzdem sehr gut funktioniert bei den Finnen.
Ja, so ein Ruppe Hintz noch ist schon richtig stark, ne? Auch so Lehkonen und so, also da sind schon echt sehr, sehr gute Leute bei. Gerade in so einem kurzen Turnier, wo es ja dann eben nicht immer nur darum geht, wer hat die beste Mannschaft, die besten Einzelspieler. Also es geht halt, das ganze Turnier geht irgendwie 2 Wochen. Also du musst schnell zueinander finden und das können die Finnen natürlich auch, weil die oft halt das System noch so drin haben und das ist, glaube ich, echt ein Vorteil für die. Weiter rüber zu den Tschechen. Ein sehr europäischer Kader. Es kommen nur 9 Feldspieler aus der NHL. Also klar sind da absolute Stars bei, wie Pasternak, wie Netschers, wie Zacha, auch Hertel. Aber ich glaube, was Tiefe angeht, könnten die Tschechen mit den anderen Top-Teams zumindest echt ein Problem bekommen.
Ja, Pasternak hatte sich ja beschwert, dass Tschechien zum Four Nations Face-Off, das dann Five Nations Face-Off gewesen wäre, nicht eingeladen worden ist. Aber auch da haben wir schon mal geschaut, okay, würden die überhaupt einen Kader rein aus NHLern und AHLern zusammenbringen? Und es ist tatsächlich, damals haben wir es durchgezählt und da war es dann knapp. Aber es sind natürlich jetzt viele dabei, die in Europa spielen. Andererseits ist meine Gegenthese, Tschechien war natürlich jetzt auf europäischer Ebene Weltmeister 2024 bei den letzten Turnieren, auch was Spieler reißen in europäischen Clubs, wie erfolgreich die sind. Also ein Červenka ist natürlich jetzt mittlerweile 40 Jahre alt, aber der scoret ja immer noch ganz gut. Oder so zum Beispiel ein Kubalik mittlerweile in der Schweiz, ein Šedlak in Tschechien, Stransky in der Schweiz und so weiter und so fort. Tomášek, der ja in der NHL war, aber jetzt wieder zurück ist in der SL, genau.
Michal Kempny, also sind natürlich auch ein paar, die haben früher NHL gespielt und du hast völlig recht, die haben auf internationalem Niveau mehrfach bewiesen, dass sie es können. Die Frage ist halt nur, ob sie es auch auf Olympianiveau können.
Ja, ja. Und trotzdem sind natürlich dann die NHLer sind schon absolut, also ich frage mich so ein bisschen, wer Nummer 1 Center sein wird und so der Nummer 1 Playmaker dann auch wird bei den Tschechen. Ist das tatsächlich dann irgendwie ein Červenka oder ein Sedlak, der eben nicht aus der NHL kommt. Und du hast die NHL-Center wie Thomas Schertl, das ist natürlich jetzt eigentlich eher ein Zwei-Wege-Center oder so ein David Kempf, würde ich auch eher so dritte Reihe-Center sehen. Hertl kann natürlich auch erste Reihe-Center sein, wenn sie jetzt sagen, unser NHL-Center, der spielt auf jeden Fall da oder Zacher. Aber vielleicht sind für Scoring und fürs Playmaking dann tatsächlich diese europäischen Spieler zuständig. Ja. Und deswegen ist das, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Kader. Und noch einmal, die Tschechen zuletzt bei Weltmeisterschaften sehr, sehr erfolgreich. Jetzt auch bei der U20-Weltmeisterschaft haben sie jetzt auch wieder gezeigt, dass sie da einfach dazugehören. Ne? Genau, dass sie da dazugehören mit Medaillen. 3 Jahre in Folge und 3 Jahre in Folge die Kanadier rausgenommen. Dass sie da wirklich unter den Top 4, Top 5 auf jeden Fall mit dabei sind. Und ja, auch weil sie jetzt bei den Four Nations nicht mit dabei waren, möglicherweise die Mannschaft, die wir am wenigsten auf dem Zettel haben für die Medaillen. Aber schaut zum Beispiel auch ins Tor. Ja, Dostal, was der für eine geile Saison spielt. Also überhaupt alle drei mit Dostal, Vemelka und Vladas. Aber die sind alle drei NHLer. Ne? Ja. Insofern sind sie da sehr, sehr gut besetzt. Und auch in der Verteidigung ist es halt so, dass es dann von den Spielern, die jetzt nicht NHL spielen, die haben schon mal NHL gespielt, ne? Oder sind jetzt in der AHL, aber du hast da einen Kempten mit dabei, der Stanley Cup Sieger geworden ist, du hast einen Jan Rutter dabei, der mittlerweile in der Schweiz spielt, also da ist auch NHL-Erfahrung mit dabei.
Radko Gudas, der einfach Leute aufisst vor dem Tor, ne? Also das ist schon echt in Ordnung, muss man schon sagen. Ne? Und, aber es gibt trotzdem auch da Leute, die nicht mitgekommen sind, Philipp Rethiel vor allen Dingen, klar, der war jetzt lang verletzt, aber von dem hätte man vor ein paar Jahren auch gedacht, dass der irgendwie mehr reißt. Adam Klapka ist nicht dabei und was ich echt schade finde, Jiří Kulich, weil auf den stehe ich ja sehr. Finde ich auch schade, aber es sind jetzt nicht so viele, dass es da irgendwie einen Volksaufstand in Tschechien geben würde, nach dem Motto, was habt ihr da für einen grauenhaften Kader mitgenommen. Aber ich glaube trotzdem, von den Top 5 Nationen, also eigentlich ist der Top 6, Russland muss man abziehen, also sind es auch Top 5, ist Tschechien schon aktuell ein Stück weit dran. Mal sehen, wie es die nächsten Jahre wird mit den ganzen Spielern, die in den letzten Jahren so stark bei der U20-WM waren, die jetzt da hochkommen. Vielleicht hat Tschechien, da kommt, glaube ich, so eine neue Welle gerade bei den Tschechen. Aber gerade ist so ein bisschen, ja, keine Durststrecke, das wäre viel zu viel, weil sie nicht umsonst Weltmeister geworden sind. Aber auf dem absoluten Top-Niveau bei Olympia sehe ich sie gerade schon ein Stück weit hinten dran.
Hast du mal so ein bisschen den Altersschnitt angeschaut oder auch die Erfahrung, die Mannschaften im Kader haben? Also bei Tschechien ist schon auffällig, dass die U25-Spieler, oder sagen wir mal 25 und jünger, haben sie halt genau 3 mit Spacek, mit Tichacek und dann Dostal im Tor. Klar, wenn wir jetzt bei den Finnen schauen, da sind es U25-Spieler auch nur 3 mit Kapanen, Lundell und Kako. Oder bei den Schweden U25 sind es Karlsson, Wallstedt. Übrigens auch sehr interessant, dass der so als junger Goalie da mit dabei ist und der spielt auch wirklich eine gut super Saison im Minnesota. Aber Karlsson, Wallstedt, Raymond, Brobert, da sind es ein paar mehr. Rasmus Dahlin auch erst 25. Aber da sind die Tschechen schon, ja, erfahren, würde ich jetzt mal sagen, positiv gesehen, vielleicht auch ein bisschen zu alt. Mal schauen.
Ja, dann weiter gucken wir uns die Schweiz an. Eigentlich ist es ja der übliche Kader, ne, den man auch von den Weltmeisterschaften kennt. Die 9 NHL-Leute sind diesmal wieder alle dabei. Hin und wieder hat ja mal einer gefehlt, sei es Verletzung, sei es Vertragsverhandlung. Jetzt natürlich alle dabei und hat auch die Stars, ne, Josi, Hischi, Meier, Niederreiter, Fiala. Dann natürlich die super Jungs aus der eigenen Liga, André Ghetto, Malgin, Genoni. Das ist schon echt okay. Aber auch da gibt es Leute, von denen man gedacht hätte, die würden mitkommen. Ne? Das musst du ihn aussprechen. Theo Roquette. Rochette, wird da ausgesprochen?
Rokette, glaube ich, haben wir gesagt, oder?
Rokette, ja. Okay. Ich meine, der ist in der Schweizer Liga nun mal ganz weit vorne, was die Scorer angeht, aber der gilt als zu weich für dieses Spiel, deswegen ist er nicht mitgenommen worden. Und natürlich, Liam Bixel, hatten wir häufiger schon mal drüber gesprochen, dass der einfach nicht mitgenommen wird, weil er mal eine U20-WM boykottiert hat und deswegen einfach gar kein Thema mehr für die Nationalmannschaft ist. Rein von seiner spielerischen Fähigkeit wäre er natürlich sonst dabei.
Und Tyler Moy war jetzt bei dem letzten Turnier der WM-Topscorer, ne? Und den lässt er zu Hause. War ja einer, der die Turniere davor dann den Cut gerade immer nicht geschafft hat, aber passt jetzt möglicherweise auch eben in diese Mannschaft nicht hinein. Wobei ich schon sagen muss, die Schweiz hat halt im Sturm einige NHLer mit dabei und einige SHL-Topspieler. Und vielleicht ist dann auch wieder so der Punkt, okay, Moy ist dann eher ein Scorer, der hat ja auch Powerplay gespielt, hat einen sehr, sehr guten Schuss. Aber vielleicht sagt Patrick Fischer auch, ja, da habe ich andere, wie das jetzt zum Beispiel im deutschen Kader ja ähnlich ist, wie wir schon diskutiert haben. Das Scoring übernehmen dann doch vielleicht eher die NHLer und ich brauche dann für Reihe 3 und 4 dann Arbeiter, wie zum Beispiel so ein Simon Knaak da mit seinen knapp 1,90, der halt dann einfach in Unterzahl die Minuten auf jeden Fall runterschruppen wird oder da auch unterstützen wird. Übrigens, du hast gesagt, den Kader, den wir kennen, also ich finde dann schon auch interessant, dass wir, also JJ Moser war letztes Mal nicht mit dabei, ne, weil er keinen Vertrag hatte, glaube ich, war der Grund dafür. Ein Kura-Chef hat zuletzt nicht gespielt, ein Pio Suter zum Beispiel. Also du hattest da schon auch nach Namen, die jetzt bei diesen WM-Silbermedaillen nicht mit dabei sind und jetzt noch mit dabei sind. Also da hast du auch wieder einen richtig guten Kader und ich bin echt gespannt, ob die Schweizer jetzt vielleicht sogar mal bei Olympia dann überraschen können und vielleicht auch mal in einer Gruppenphase. Ja, das ist eine sehr interessante Gruppe mit, finde ich, drei guten Mannschaften mit Kanada, Tschechien und der Schweiz. Dann hast du Frankreich da noch mit dabei, die da halt schon abfallen, das muss man ganz klar sagen, im Vergleich zu den beiden anderen Ländern. Aber ob es da vielleicht so, ja, mal die Schweiz vielleicht nur eine knappe Niederlage gegen Kanada oder vielleicht so eine ganz große Überraschung. Vielleicht ist sogar die Schweiz die Nummer zwei da vor Tschechien, setzt sich da im direkten Duell durch. Ja, da bin ich sehr drauf gespannt und ich traue dieser Mannschaft einiges zu. Wenn es um Geheimfavoriten geht, hinter den Top 5, würde ich sagen, ist die Schweiz der größte.
Also nicht Favorit auf Gold, aber Favorit, aber genau, Kandidat vielleicht eine Medaille zu holen. Weil ein Riesenvorteil der Schweiz ist natürlich.
Schweiz mit Medaille jetzt bei diesem Turnier wäre eine Riesenüberraschung, muss man sagen.
Ja, absolut.
Sagen.
Ich meine, aber natürlich, muss darfst nicht vergessen, abgesehen von den Stürmern, ich mit auch Josi und Moser ist auch echt ein starkes Defensivpärchen, ne, wenn es drauf ankommt. Und Siegenthaler dahinter ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Und was man halt bei der Schweiz nie vergessen darf, das Team ist so eingespielt wie wahrscheinlich kein anderes, weil die eben seit Jahren alle beieinander sind, weil die auch Selbstvertrauen haben durch die ganzen Erfolge bei den Weltmeisterschaften. Dadurch, dass es eben halt die Regel gibt, wer absagt und nicht verletzt ist oder halt Vertragsgeschichten hat, der fährt sonst nicht mehr mit. Deswegen kommen die ja alle immer zur Weltmeisterschaft und natürlich auch, weil sie das Ding noch nie gewonnen haben. Hätten sie jetzt in den letzten Jahren irgendwann mal Gold geholt, dann wäre es vielleicht auch anders. Da würden manche dann sich im Sommer vielleicht auch mal freigönnen. Machen sie aber aktuell nicht. Deswegen ist das Team so eingespielt wie kein anderes. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, also zwei Fragen stelle ich mir. Einer, das wäre es im Tor, Akira Schmid oder Genoni. Keine Ahnung, wer da die Nummer 1 ist, gibt es für mich aktuell keine klare. Und die zweite Frage ist, die ich mir stelle, was macht denn der angekündigte Abgang von Trainer Fischer mit so einer Mannschaft? Ist das so Last-Dance-Romantik oder ist es so dem Motto, boah, komm, weg mit dem und dann fangen wir mit der Heim-WM neu an?
Ja, du hast ja trotzdem das vorletzte Turnier, ne, mit von Fischer. Also die Heim-WM wird da auch noch machen.
Ja.
Was jetzt, insofern ist es jetzt auch nicht der allerletzte Tanz und glaubst du eher, dass das Hemd oder so mal beflügelt? Das ist halt die große Frage. Ich könnte mir auch vorstellen.
Kann beides passieren, ne?
Ja. Eingespieltheit würde ich auch nochmal ergänzen mit, vielleicht hast du wieder die Reihe Hischier, Fiala und Niederreiter, die ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Jetzt nicht beim letzten Turnier, sondern bei der Weltmeisterschaft davor, oder haben die drei so zusammengespielt? Also bei der WM 2024. Aber du hast natürlich auch noch Timo Meier mit dabei. Du hast das Duo Malgin und André Ghetto. Also da habe ich schon zwei, drei Reihen im Kopf und das ist dann schon ein bisschen anders als bei Deutschland, wo wir jetzt noch überlegen, okay, wer spielt da eigentlich überhaupt zusammen und die haben ja noch nie zusammen gespielt bei Turnieren.
Und wird das zweimal, dreimal umgebaut während des Turniers.
Genau, ne? Und bei der Schweiz weißt du, also da weißt du nicht nur grob, sondern weißt du ziemlich genau, wie die Reihen aussehen werden und dann wird vielleicht nochmal ein Stürmer irgendwie tauschen in eine andere Reihe, aber ansonsten, ja, ist das eine Mannschaft, die eben dadurch, dass die NHLer so oft dann auch bei Weltmeisterschaften mit dabei sind, sich kennt und noch einmal unterstützt wird durch andere Topspieler.
Ja, rüber zur Slowakei, die Überraschungsmannschaft der vergangenen Olympischen Spiele, wobei das natürlich alles in Anführungszeichen setzen muss, weil es ein völlig anderes Turnier war, aber auch eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend. Ich meine, die Slowakei hatte ja echt eine Zeit lang wirklich eine Krise, so vor so ja 6, 7, 8 Jahren, ne, gab es auch schon Streitigkeiten im Verband und so und dann selbst bei der Heim-WM noch nicht mehr ins Viertelfinale gekommen und so, da ging es ja echt drunter und drüber, aber mittlerweile wieder auch hohe Draftpicks wie so ein Slavkovski und ein Nemec und sowas, da entwickelt sich schon wirklich was, ne, muss man sagen. Also ich glaube, die Slowaken werden natürlich nicht wieder um eine Medaille mitspielen, aber das ist jetzt auch keine Mannschaft, die man immer einfach so aus der Halle kegelt.
Nee, interessant finde ich, dass du da so immer noch Anfang 20-Jährige wie ein Slavkovski hast, der schon seine zweiten Olympischen Spiele spielt. Ja. Ne? Also Slavkovski war ja bei Olympia 2022
MVP, der Mann, der war der sogar, ne?
Ja, genau, der hat 7 Tore in 7 Spielen geschossen, ja, und damals in diesem Kader die hochgedrafteten Slavkovski und Nemec ja schon mit dabei, weil sie da eben noch nicht NHL gespielt haben. Trotzdem denke ich, also jetzt haben wir, ist das Absicht von dir, dass wir über die Slowakei nach der Schweiz sprechen? Also siehst du die im Ranking hinter der Schweiz?
Ja, natürlich, ja, du nicht oder wie?
Ja, doch, doch, doch. Ja.
Doch, absolut. Also klar sind da auch gute Leute bei. Ne? So ein Czernak ist eine Defensive echt harden. Martin Ferhavari, den ich ja seit Jahren in Washington sehe, gefällt mir auch richtig gut. Sehr mobiler Mann. Hat auch eine gute Bombe, kann gut schießen. Natürlich, Nemec haben wir angesprochen. Und im Sturm sind natürlich auch noch so erfahrene Leute. Sind ja auch so ein paar KLer zum Beispiel bei. Ne? So Adam Rucicka oder sowas. Ne? Und natürlich auch andere Leute, die man seit Jahren so kennt. Nicht unbedingt als die mega fancy Spieler, die dann ständig in den Highlights auftauchen. Aber auch so Martin Pospisil und sowas. Ne? Den kann man sich auch angucken. Ne? Deswegen, das ist auch eine solide Mannschaft, die bestimmt auch sehr, sehr eng sein wird, enges Team, und aber ob es so richtig reicht. Und wir haben natürlich das Thema im Tor.
Ja, denn Patrick Rübasch, der ja bei der Bronzemedaille bei Olympia 2022 überragend gespielt hat und was war das, unter ein Gegentor?
Unter ein Gegentor pro Spiel.
Genau, ja. Der sagt, nee, er spielt lieber KHL, wenn ich es richtig deute oder die Aussage richtig gelesen habe, und hilft seiner Mannschaft, also in bei Shanghai spielt er ja, hilft seiner Mannschaft.
Also bitte in Anführungszeichen Shanghai, ne?
Ja, also ja. So heißt das Team, Shanghai, ja. Dragons, es hieß übrigens vorher auch Kunlun Red Stars, also hat der Name ja auch geändert, aber ja. Der spielt da und hilft der Mannschaft, in die Playoffs zu kommen. Und
denk ganz kurz, die KHL pausiert nicht für Olympia, ne? Ja. Weil ja die russischen Spieler nicht dabei sind, deswegen sagen die, wir spielen weiter, und Rüber sagt auch, nee, da bleibe ich lieber in der KHL und guckt, dass ich in die Playoffs komme.
Genau, und er hatte bei den Olympischen Spielen 2022 eine Fangquote von 96,6% und einen Gegentorschnitt von unter 1, und zwar deutlich unter 1, 0,86, war natürlich einer der Garanten für die Bronzemedaille. Also dieser Rübasch ist nicht mit dabei. Andererseits musst du sagen, im Tor hast du mit Gajan, ist das die Nummer 1? Weiß ich gar nicht. Wo habe ich den jetzt kürzlich gesehen wieder? Ah ja, beim Spengler Cup hat er gespielt. Der hat für dieses College-Team hat er gespielt, Adam Gajan. Ist zweite Runde gedraftet worden. Und ja, mal schauen, ob das der Tor ist. Oder es ist halt Samuel Hlawaj, der ebenfalls gedraftet worden ist in die NHL. Ist auch nicht so, dass die Slowaken...
Spielt aber noch AHL, ne?
Genau, Iowa Wilds, von den Minnesota Wild gedraftet. Ist auch nicht so, dass die Slowaken da keinen guten Torwart haben, aber es sind eben mit Gajan und Hlawaj AHL beziehungsweise College Goalies.
Weiter geht's mit Lettland. Was machen wir denn aus dem Team? Also ich meine, dafür, dass Lettland irgendwie nur 7 Einwohner hat, ist es immer wieder absolut überraschend, dass sie sich für solche Turniere qualifizieren. Ist natürlich jetzt kein wirklicher NHL-Kader, sogar ganz im Gegenteil. Eigentlich hast du nur 1, 2, 3, was haben wir? 4, 5 Leute. Ne, 6. Also ja, 2 davon sind aber im Tor, ne, mit Zitovs und mit Likins. Ist trotzdem Kader, den ich nicht unterschätzen würde. Das ist für mich überhaupt kein Medaillenkandidat, nicht mal ansatzweise. Aber ist auch eine Mannschaft, die du auch nicht mal ebenso überrennst. Das wird die deutsche Mannschaft auch merken. Die spielt ja in der Vorrunde gegen Lettland.
Genau, das ist halt der Punkt. Über Lettland sprechen wir auch deswegen jetzt ein bisschen ausführlicher, weil eben das ein Gegner von Deutschland ist. Ich sehe trotzdem, können wir vielleicht Dänemark auch gleich noch mit dazu nehmen, im Kader mehr Talent bei der deutschen Mannschaft im Vergleich zu diesen Letten und im Vergleich zu den Dänen. Aber dennoch, ja, du hast die zwei, also du hast Gudlewskis als zweifacher DL-Torwart des Jahres, ist da nur Torwart Nummer 3. Mislikins und Schilovs haben sie ja mit dabei. Und ansonsten, ja, es ist, auch wenn das keine Superstars sind in der NHL, es ist immer wieder eine Mannschaft, die Letten, die defensiv gut ist, die gut zusammenspielt, die auch Erfahrung hat, die dann auch so ein Daugavinsch dann doch wieder mit dabei hat, ist jetzt mittlerweile DEL2-Spieler Kaspers Daugavinsch, aber hat schon sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Level. Und dennoch muss man dann sagen, in der NHL, wenn wir uns da das Scoring anschauen, dieses Jahr im Verein, wo ist da der Erste? Muss schon weit runtergehen, das ist Girgensons, oder? Mit 11 Punkten in 38 Spielen für die Tampa Bay Lightning. Also insofern, logisch, sind das so auf der High-End-Position, auf den wichtigsten Positionen, ist Deutschland deutlich besser. Ich kann mir da trotzdem ein knappes Spiel vorstellen, dann gegen Lettland.
Ja, in einem Spiel sind wir alles möglich, gerade wenn du so gute Torhüter hast. Ne? Und wir haben noch einen ganz schönen jungen Verteidiger, ne? Albert Smits. Ne?
Er spielt bei Jukurit in Finnland und den durfte ich auch sehen bei der U20-Weltmeisterschaft. Und gerade im Viertelfinale gegen Schweden, finde ich, war er sehr, sehr auffällig. War klar, dass er sich da zeigen will. Und ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein Spieler, der noch gar nicht gedraftet ist, also Albert Schmitz wird ja erst im nächsten Draft dann gezogen, hat sein Standing deutlich verbessert jetzt mit der U20-Weltmeisterschaft, war da vorher so ein Erstrunden- bis Top-15-Kandidat, jetzt wird er da teilweise Top-10, Top-5 genannt, Albert Schmitz.
Er könnte der höchst gezogene Litte ever werden, ne?
Genau, das ist sogar ziemlich sicher, denn Girgensons war es mit, glaube ich, 14, lass mich, ja, ist ja Moses Girgensons, ist dann 14 gedraftet worden. Ich habe mir das damals rausgeschrieben beim Live-Kommentar, genau. Ozolinch ist natürlich der erfolgreichste Lette, den es je gegeben hat, der Stanley Cup gewonnen hat damals mit den Colorado Avalanche und auch wirklich eine sehr, sehr gute Playoffs vor allem gespielt hat. Aber Girgensons ist der bis jetzt am höchsten gedraftete Lette und Albert Schmitz könnte ihn überholen. Großer Spieler, also wirklich kräftig einerseits mit 1,91 und 93 Kilo, aber auch einer der technisch gut ist, der bei Lettland bei der U20 da das erste Powerplay angeführt hat, den ich mir möglicherweise auch vorstellen kann im Powerplay jetzt bei den Letten. Und es ist einfach ungewöhnlich, dass ein Spieler in diesem Alter zu einem Best-on-Best-Turnier fährt. Also das hast du normalerweise nicht. Aber Schmitz ist mit seinen 18 Jahren damit dabei. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Es war Girgensons tatsächlich 2012 an 14 gedraftet von den Buffalo Sabres. Und das wird Schmitz wahrscheinlich dann schon toppen können.
So, weiter geht's. Dänemark, also die Mannschaft, die nach den Deutschen am meisten DEL-Leute dabei hat. Wir haben Russell und Storm aus Köln, wir haben Weise und Jensen und Brugesser aus Bremerhaven. Was haben wir denn noch? Lassen aus Iserlohn, habe ich einen übersehen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das natürlich auch keine Mannschaft, die die großen NHL-Stars hat. Wobei man sagen muss, Nikola Ehlers ist natürlich schon ein absoluter Topmann. Bjorkstrand hat sich gemacht. Lars Eller ist immer sehr solide. Also da laufen auch schon ein paar rum, die auch in der NHL spielen. Freddy Andersen natürlich, obwohl er auch keine gute Saison spielt in der NHL, aber das ist halt auch eine typisch dänische Mannschaft, die sicherlich viel Selbstvertrauen aus der Heim-WM gezogen hat. Sieg gegen Kanada, natürlich anderes Turnier, ganz klar, aber ich glaube, das hat denen trotzdem mal was gebracht. Aber ist auch eher eine Mannschaft, wo man sagt, naja, also wenn die ins Viertelfinale kommt, das wäre eine noch größere, noch eine viel, viel, viel größere Sensation als das, was sie bei der Weltmeisterschaft geschafft hat.
Ja, wobei spezieller Modus, also wenn jetzt Dänemark Deutschland schlagen würde und Lettland in der Gruppenphase, dann hast du vielleicht auch eine gute Ausgangssituation für dieses Playoff-Spiel und dann wäre ein Viertelfinale schon möglich, aber ja, ich sehe auch Deutschland da wieder, wie im Vergleich mit Lettland, vom Talent natürlich drüber, ich meine, wir müssen nicht drüber sprechen, mit Dreiseitl, mit Stützle, mit Petaka, mit Seider, mit auch im Tor mit Grubauer, der jetzt gut drauf ist, aber was auffällig ist bei den Dänen ist, dass in Europa aktuell viele Spieler richtig abgehen. Also Patrick Russell natürlich in der DEL mit 24 Toren, 49 Punkte in 39 Spielen. Du hast einen Blickfeld, der seit dieser Saison bei Tappara Tampere spielt und da auch 49 Punkte in 38 Spielen gemacht, 23 Tore schon, also in einer absoluten Top-Liga. Du hast Nick Olesen, der mittlerweile in Tschechien spielt, in Budweis, 37 Punkte in 40 Spielen.
Ja, du hast noch Argot bei Skellefteå und so, ne? Also wir hatten doch irgendwann mal zu Beginn der Saison hatten wir doch irgendwie mal die Phase, dass irgendwie in drei verschiedenen Ligen Dänen gerade ganz vorne standen oder sowas. Ne?
Ja, genau.
Das war schon verrückt.
Ja, insofern NHL, die alten Bekannten, auch Freddy Andersen kann mal heiß laufen im Tor und kann dir auch mal ein Spiel klauen. Viel, viel DL-Unterstützung und eben trotzdem auch in internationalen Top-Ligen gutes Scoring der Dänen. Ich würde sie im Ranking in dieser Gruppe, ich würde sie tatsächlich vor die Letten noch setzen, aber ist halt dann auch immer die Frage, was passiert in dem einen Spiel in den 60 Minuten und kann ja, wie wir alle wissen, alles auch passieren.
Und dann haben wir halt noch zwei Mannschaften, die völlige Außenseiter sind, wo sich niemand wundern würde, wenn die komplett ohne Punkt da rausgehen. Frankreich und Italien. Italien, zumindest sehe ich da nichts, gibt es irgendwie noch keinen Kader oder sehe ich das falsch?
Also ich habe da schon einen gesehen und vor allem habe ich da, also vor allem.
Okay, dann musst du jetzt bitte was sagen, weil da habe ich jetzt überhaupt nichts vorbereitet zu.
Ja, also ich habe jetzt den bei Lead Prospects und ich gehe mal davon aus, dass das der aktuelle ist. Und was natürlich bei Italien auffällig ist, dass du da auch ein paar DEL-er mit dabei hast, ne, in der Verteidigung mit Spornberger, der Südtiroler ist und dann Italiener. Alex Trivelato ebenfalls, beide aus Bozen. Und du hast natürlich Thomas Larkin mit dabei, der ja auch wieder spielt für die Italiener. Ich finde da tatsächlich den interessantesten Mann im Tor, Damian Klarer, 21 Jahre. Ja. Den habe ich gestern jetzt nicht gesehen bei Brünes, weil er eben da nicht gespielt hat, weil er Backup war. Aber Damian Klarer ist mit Brünes aufgestiegen aus der Allsvenskan 2023-24. War dann zuletzt auch bei Kerpet mal ein paar Spiele, hatten zwei Spiele in San Diego schon gemacht, in der AHL, weil er eben auch gedraftet worden ist. Und zwar an Nummer 60 von den Anaheim Ducks 2023. Er ist erst der zweite italienische Spieler nach Thomas Larkin, der tatsächlich einen Entry-Level-Contract in der NHL unterschrieben hat. Larkin hat kein NHL-Spiel gemacht, Klarer jetzt auch nicht. Aber ich denke, das wird der Nummer 1-Torwart sein, Andreas Bernhard und Justin Fajor, ein Italo-Kanadier, das sind die anderen beiden Goalies. Aber er spielt in der stärksten Liga, Damian Klarer in der SHL, und er wird die Nummer 1 sein. Wie gesagt, die DEL-er in der Verteidigung, ja, und sonst im Sturm, ein Außenseiter-Kader ist es auf jeden Fall, den die da haben. Dustin Gaisley, auch nicht der alleritalienischste Name, mit 28 Punkten in 34 Spielen für den HC Bozen, da aktuell bester Scorer. Dann haben wir da so einen Alex Pitan haben wir wieder mit dabei, aber auch die zerschießen aktuell nix in den internationalen Ligen. Und insofern, ja, die Italiener halt als Gastgeber mit dabei. Ne? Die sind da sonst
ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass da mehr, vielleicht so Italo-Amerikaner noch mal vor zwei Jahren dahin wechseln, irgendwie in die italienische Liga und dann irgendwie mal Olympia spielen können, aber ist halt nicht passiert. So, dann Frankreich, letztes Team.
Ty Ronning war ja da einer der Kandidaten. Er hätte nicht zu Nice beim Berlin damals wechseln müssen, sondern eben in Italien spielen, und dann wäre er auch spielberechtigt gewesen, hat sich dafür entschieden.
Das war ja auch seine Idee. Also ich habe ja mal im Dublin Jays Interview länger mit ihm gesprochen, da hat er so gesagt, er ist auch deswegen wirklich dahin gekommen. Er spricht ja auch Italienisch, ne? Weil er auch also in der Jugend oft in Italien war, seine Mutter ist, glaube ich, Italienerin. Und also ist da schon verwurzelt, mehr oder weniger, ohne da jemals jetzt wirklich lang gelebt zu haben oder so. Aber es war schon die Idee. Aber dann hat es ihm halt in Ingolstadt gut gefallen, generell in der DL, dann ist er rüber nach Berlin und ja, da dann sowieso. So, Frankreich, letztes Team, ist natürlich wieder das Team, was wir irgendwie seit Jahren kennen. Also erstens hat es immer die hässlichsten Trikots und dann da Leute wie ja Belmar und Bertrand und Da Costa und Anthony Reck und Alexandre Tessier, also die Leute, die man halt so kennt über die Jahre. Tessier ist der einzige NHL-Mann, den sie haben. Aber bei den Franzosen ist auch besonders interessant, wer eben nicht dabei ist. Nämlich einerseits Tim Boson, was schon ein bisschen kurios ist, weil der ja schon einer der Besseren ist. Und da kannst du gleich noch was zu sagen zu dem Interview, was er gegeben hat. Da ging es richtig zur Sache. Und dann reden wir noch über Pierre-Éric Dubé. Also das überrascht dann doch mehr, weil der schon einer der besten Spieler war. Allerdings hat er vor der Nominierung ein Interview gegeben und hat da gesagt, dass er eigentlich lachhaft findet, dass die Franzosen überhaupt dabei sind. Sie seien viel zu schlecht, sie hätten bei dem Turnier nichts verloren. Und jetzt ist er auch rausgelassen worden, obwohl er in der KHL spielt und eigentlich mit so der beste Stürmer ist von den Franzosen, ist aber nicht dabei. Er wird jetzt aktuell wird er mit dem SC Bern in Verbindung gebracht. Da sieht man, der Mann hat auf jeden Fall Qualität. Aber so wie uns das zumindest erscheint, liegt es an diesem Interview, dass er die eigene Mannschaft so schlecht geredet hat, dass er deswegen gar nicht erst mitgenommen wurde.
Ja, aber Frankreich hat sich nun mal qualifiziert. Klar, wenn man jetzt sagen würde, wenn alle mit dabei wären, mit Russland auch noch mit dabei wäre, dann wäre wohl Frankreich die Mannschaft, die rausrutscht, weil Italien als Gastgeber mit dabei ist. Also insofern ist das ja auch richtig, aber wenn du dich qualifiziert hast, dann bist du eben mit dabei. Ja,
dann brauchst du auch nicht sagen, wir sind zu schlecht. Ne? Wir haben nichts verloren. Ne?
Dazu. Und der andere Mann, den du auch schon angesprochen hast, ist Tim Boson. Sohn von Philipp Boson, der ja lang in Mannheim gespielt hat. Und der war eigentlich immer bei den letzten Turnieren einer der besten Scorer. Und kann sich überhaupt nicht erklären, warum er nicht mit dabei ist. Beziehungsweise er kann sich schon erklären, denn er schiebt das auf persönliche Differenzen mit Jörg Trey, beziehungsweise dass der Coach einfach ein Problem mit ihm hat. Boson hat unter Trey bei Genf gespielt, muss man sagen. Trey wurde dann dort gefeuert. Boson hat in einem Interview mit der Blick auch gesagt, dass er damals in Genf nicht seine beste Form hatte, was er aber auch damit in Verbindung bringt, dass er verletzt war und nicht ganz fit war. Aber er sagt, er war jetzt bei den letzten Turnieren immer der beste Torschütze. Er hat auch bei der Olympia-Quali gescored und er kann das einfach nicht verstehen, dass er nicht mit dabei ist. Und er hat auch in dem Interview gesagt, dass es erst hieß, ja, dass er von der Spielweise her zu wenig backcheckt, der hat zu wenig arbeitet für die Mannschaft. Und dann gab es aber wiederum eine andere Aussage, dass es dann vielleicht mit der Teamchemie nicht so stimmen könnte. Also auch das, ja, irgendwie komisch, wenn du eh eine Mannschaft hast, die Probleme haben wird, da ein Spiel zu gewinnen bei diesem Turnier. Und dann lässt du halt noch einen deiner besten Leute zu Hause.
Zwei, ja sogar. Ne?
Ja, genau.
Zwei, auch noch, zwei, ne? Ja. Also schön komisch. Ja. Na gut. So, das war der kleine Rundumflug von uns durch alle Kader und über alle Kader. Wie gesagt, den deutschen Kader, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört das noch nach. Hatten wir ja direkt nach der Nominierung ausführlich besprochen. Jetzt sind wir gut vorbereitet aufs Männerturnier, ne? Jetzt müssen wir uns mal langsam um die Frauen auch kümmern.
So sieht's aus. Und das war ja das jetzt, wir haben jetzt über die Kader diskutiert. Wir werden dann schon auch nochmal eine Vorschau auf die jeweiligen Gruppen machen. Ja, wer spielt da gegen wen und wie sind die jeweiligen Spieler dann auch drauf? Aber das ist jetzt mal ein Blick auf die Kader und ja, dann geht er weiter, unser Olympia-Countdown, bis er dann zum Olympia-Update wird und das Ganze
ist direkt gelernt.
Das Ganze funktioniert nur, weil ihr das Ganze unterstützt über startnext.com. Vielen Dank an alle, die da schon mit dabei sind. startnext.com/Olympia-2026. Da crowdfundet ihr dieses Projekt jetzt im Vorfeld, diese Podcasts und dann auch während des Turniers Podcasts und Texte. Wir sprechen ausführlich über dieses größte Eishockey-Turnier, das es je gegeben hat. Wir schreiben nach jedem Deutschlandspiel der Männer und der Frauen unsere drei Gedanken auf dazu. Und ja, wer noch nicht mit dabei ist, geht auf startnext.com/Olympia-2026 und wer mit mindestens 5 Euro das Ganze supportet, der kriegt auch Exklusiv-Content und wir können schon so ein bisschen ankündigen, dass auch vor dem Turnier noch was Exklusives kommen wird. Das, wie gesagt, bekommen dann die auch zugeschickt, die auch im Crowdfunding mit dabei sind. Danke an euch und danke an Ben Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer.